Ja, wie vorhin schon angekündigt, auch heute soll meine erste Predigt im Jahr bei euch hier in Überlingen sich wieder mit der Jahreslosung beschäftigen. Ich habe extra mal nachgeschaut, das ist das 16. Mal, dass ich jetzt über die Jahreslosung predige. Man könnte sich nun fragen, was ist an der Jahreslosung so besonders? Das ist doch ein Bibelvers wie jeder andere auch. Und in der Tat hat mich das jemand schon mal vor ein paar Jahren gefragt. Dazu muss ich sagen, dass an dem Vers allein zunächst mal wirklich nichts Besonderes dran ist. Tatsache, dass auf diesen Vers keine spezielle und größere Wirksamkeit liegt als auf jeder anderen Aussage des Wortes Gottes, auch wenn dieser Vers als Jahreslosung gezogen worden ist, müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber wenn wir uns einen Bibelvers, eine Zusage Gottes schenken oder uns von ihr ansprechen lassen, dann wird daraus doch etwas Besonderes. Dieser Vers kann etwas werden, was uns stärkt, aufrichtet, verändert und in jedem Fall unser Leben reicher macht. Allein schon deshalb, dass wir uns damit beschäftigen, darüber nachdenken, mehr von dem verstehen, was Gott in ihn hineingelegt hat, mehr, als wir sonst beim bloßen Lesen mitgenommen hätten. Und mit dieser Erwartung wollen wir uns auch heute wieder der Jahreslosung zuwenden. Sie steht in Jesaja 66, Vers 13. Hier an der Wand haben wir das Poster. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ein solcher kurzer Vers lässt meist den Textzusammenhang, in dem er eingefügt ist, nicht erkennen. Und meist ist es auch so, dass man besser versteht, was gemeint ist, wenn man sich die Situation noch einmal betrachtet, aus der er stammt. Wenn man versteht, was Gott ursprünglich damit sagen wollte. Und hier geht es darum, dass Gott durch den Propheten Jesaja eine lange Zeit schon zu seinem Volk gesprochen hat, um sie zur Umkehr von ihrem schändlichen Götzendienst zu bewegen. Er hat um sie geworben, er hat ihnen gedroht, er hat auch mit klarer Aussage geoffenbart, welche Konsequenzen es haben wird, wenn sie nicht umkehren. Doch das Volk ist seinen Weg in das Verderben, kann man sagen, unbeirrt weitergegangen, so dass das Gericht über das Volk unausweichlich geworden ist. Aber Gott hat es dabei nicht sein lassen, sondern er hat auch danach Hoffnung angekündigt. Das Gericht wird nicht das Ende des Volkes Gottes sein. Und in den letzten 11 Kapiteln des Buches Jesajas geht es dann um diese kommende Heilszeit. Und für Israel bedeutete das zunächst vor allen Dingen die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. In den letzten beiden Kapiteln 65 und 66 geht es um die große Scheidung zwischen den Verstoßenen und den Angenommenen. Und in diesem Zusammenhang gebraucht Jesaja in seiner Prophetie über die Wiederherstellung Jerusalems Bildreden aus dem Bereich der Familie. Jerusalem wird nicht länger eine verlassene Frau oder Mutter sein. Und dieses Bild hat er schon im Kapitel 49 einmal benutzt, um dort die Auswirkungen der verkündeten Gerichtsbotschaften zu beschreiben. Aber jetzt hier am Ende des Buches gebraucht er diese Bilder, um zu versprechen, dass am Ende wieder alles gut sein wird. Und Gottes Eingreifen gipfelt in der Zusage, die die Jahreslosung ist. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Nach der langen Zeit der Trostlosigkeit für das Volk Gottes, die Folge ihrer Abkehr von Gott und ihres dreisten Götzendienstes ist und die zu dieser 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft führen wird, hat Gott gesagt, dass er sich wieder um sie kümmern wird. Er wird sie zurückbringen in das gelobte Land und vor allen Dingen nach Jerusalem. Und die Verse 13 und 14 lauten, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen und eure Gebeine werden sprossen wie das junge Gras. Und die Hand des Herrn wird sich an seinen Knechten zeigen, aber seine Feinde wird er bedrohen. Gottes Volk muss durch das Gericht, um gereinigt und wiederhergestellt zu werden, um die Unbußfertigkeit und die Rebellion zu tilgen. Aber hier kündet Gott an, dass es am Ende, das Volk am Ende wieder angenommen wird. Und zwar nicht gerade mal eben so, sondern auf das Notwendigste beschränkt, sondern in vollkommener Weise. Das Volk Israel, das am Ende des Gerichts übrig geblieben sein wird, wird von Gott angenommen werden, wie ein Kind von seiner Mutter angenommen wird. Innig, voller Liebe und mit allem Verständnis. Und nun ist es wichtig zu verstehen, was Gott seinem Volk geben wird, nämlich Trost. Um klar zu erkennen, was das ist, will ich euch zunächst darauf aufmerksam machen, was Gott hier nicht verheißt. Hier sagt er nicht, dass er ihnen ein Land gibt, in dem Milch und Honig fließen wird, wie am Anfang. Er kündigt auch kein mächtiges Königreich an, wie unter David. Gott sagt hier überhaupt nichts über die äußeren Umstände, in denen sich das Volk dann befinden wird, sondern er sagt etwas, was er für ihre Seele tun wird. Ich will euch trösten. Und dann entsteht natürlich sofort die Frage, was ist Trost? Und da haben wir gerade eben schon einiges dazu gehört. Denn irgendwie wissen wir alle, was Trost ist. Aber wenn man es in Worte fassen will, dann muss man doch mal drüber nachdenken oder im Lexikon nachschauen. Und ich fand das auch interessant, dass das Wort Trost eigentlich mit dem Wort treu sein zusammenhängt. Und das griechische Wort für Trost, das haben wir auch schon gehört, das kennen wir im Prinzip an vielen Stellen in der Bibel, wo es etwas anders übersetzt wird. Dieses Wort Trost bedeutet auch Ermutigung, Auferbauung, Hilfe, Beistand. Und Jesus gebraucht das Wort, das griechische Wort, das Trost bedeutet, um die Wirkung des Heiligen Geistes zu erklären. Parakaleo. Wenn wir jemanden trösten, dann heißt das, dass wir uns ihm zuwenden. Jemand, der traurig ist, der durch Schwierigkeiten gegangen ist oder gehen muss. Jemand, der Schmerzen ertragen muss, sei es äußere oder innerliche. Und Trost können wir auf verschiedene Weise spenden. Wir können zu den Menschen sprechen, wir können sie berühren, wir können Zeichen machen. Es geht bei dem Trost darum, dass der andere versteht, du bist nicht in deiner Situation alleine gelassen. Und dadurch wollen wir helfen, anderen Menschen in ihrer Seele voranzukommen, dass sie ihre seelische Verfassung verbessert wird, dass sie innerlich gestärkt werden. Trost ist in unserer Gesellschaft oft zu einem Ritual verkommen, mit dem man eine soziale Verpflichtung erfüllt, aber eigentlich nicht wirklich den Menschen geben das kann, das, was sie brauchen, was der eigentliche Sinn von Trost ist. Denn da Trost in unserer Seele ankommen muss, um uns wieder aufzubauen, ist sehr viel Einfühlungsvermögen notwendig. Und wer könnte das besser als eine Mutter bei ihrem Kind? Sie weiß, was das Kind bewegt, sie weiß, was es braucht, sie weiß, was für eine Sprache seine Seele spricht. Im Alten Testament gibt es ein ganzes Buch, das uns zeigt, wie man richtig tröstet und wie man das komplett falsch machen kann. Das ist das Buch Hiob. Ihr kennt das sicher. Nach einer Reihe von sogenannten Hiobsbotschaften, die dieser Mann bekommen hat, hatte er wirklich Trost nötig. Und so haben sich dann drei gute Freunde von ihm auf den Weg gemacht und sind zu ihm gekommen, um ihn zu trösten. Und das Erste, was sie gemacht haben, war perfekt. Als sie ihn dort in seinem Leid sahen, haben sie ihre Gewänder zerrissen, sich Asche aufs Haupt gestreut und sich zu ihm gesetzt. Auf die Erde. Und dann 7 Tage und 7 Nächte bei ihm gesessen, ohne dass sie ein Wort geredet hätten. Denn, so steht das da, sie sahen, dass sein Schmerz groß war. Als aber dann Hiob den Mund aufmachte und sie hören ließ, wie er sich fühlte, was seine Seele bewegte und wie er nicht verstehen konnte, was passiert war und warum, da ging es ihnen auf einmal nicht mehr um einen Trost, sondern ums Erklären, ums Recht haben. Und am Ende des Buches lesen wir, dass Gott diesen drei Freunden sagen musste, dass er zornig über sie sei, weil sie versucht haben, sich schützend vor Gott zu stellen, statt dem Hiob das zu geben, was er gebraucht hat und was letztlich auch von Gott her ihre Aufgabe gewesen wäre, nämlich ihn wirklich zu trösten. Trost ist kein Wunder. Trost ist nicht irgendeine Wundertat, durch das, was geschehen ist, rückgängig gemacht wird. Vielmehr schafft Trost die Fähigkeit, das Erlittene zu ertragen, zu überwinden, wieder nach vorne zu schauen. Trost verändert nicht die Umstände oder die Situation, in der wir uns befinden, sondern unsere Sicht von ihr. Trost berührt unsere Seele, sodass sie nicht mehr im Leid gefangen gehalten wird. Am vergangenen Donnerstag ist es genau 3 Jahre her gewesen, dass meine Frau Monika nach langer Krankheit gestorben ist. Damals waren wir in den letzten Stunden als ganze Familie mit ihr zusammen und das hat uns ein Stück weit geholfen. Als aber dann am späten Nachmittag alle gegangen waren, war ich zum ersten Mal allein. Ich saß im Wohnzimmer auf der Couch, breitete mein Herz vor Gott aus und fragte ihn, was nun? Und da hatte ich in diesem Moment ein Bild vor Augen, eine mittelalterliche Stadt. Ich stand in einer Gasse, auf beiden Seiten waren Häuser und am Ende der Gasse war die Stadtmauer. Und in dieser Stadtmauer war eine riesige Bresche hineingeschlagen. Und durch diese breite Lücke konnte ich das Land außerhalb der Stadt sehen, Wiesen, Äcker und am Horizont Wald. Und ich verstand die Bedeutung dieses Bildes sofort. Das war meine Situation. Nach dem Tod von Monika ist eine riesige Lücke in mein Leben gerissen worden. Wir waren 40 Jahre lang verheiratet gewesen und auch in diesen schwierigen Situationen ihrer Krankheit glücklich verheiratet. Gott hatte uns überreich gesegnet und unsere Liebe zueinander durch all die Jahre auch in den schwierigen Situationen immer stärker werden lassen. Und mit ihrem Tod ist ein wichtiger Teil meines Daseins eingestürzt. Ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit ist mir abhanden gekommen und ich war letztlich verletzbar geworden wie nie zuvor. Und da fragte mich der Herr, willst du diese Lücke zumachen oder soll ich das tun? Und ich wusste sofort, was ich machen würde. Ich würde versuchen, diese Lücke mit den schönsten Erinnerungen aus unserer gemeinsamen Zeit zu füllen und so wie ich gestrickt bin, sie möglichst mit Arbeit, mit Aktivitäten zu füllen, zu tun, damit diese Lücke nicht mehr spürbar oder sichtbar ist. Aber ich wusste in diesem Moment auch, dass das keinen Bestand haben würde. Und so sagte ich, Herr, das schaffe ich nie. Schließ du diese Lücke. Und da konnte ich sehen, wie diese Lücke mit gleißendem Licht gefüllt war. Die Mauer war wieder vollständig. Man konnte nicht mehr hindurchschauen. Und das war der Anfang des Trostes Gottes. Als ich am nächsten Morgen dann zum ersten Mal allein am Frühstückstisch saß, las ich wie sonst auch die Losung. Und danach hatten Monika und ich eine gemeinsame Gebetszeit. Und als ich anfing zu beten, spürte ich sofort, dass ich nicht allein war. Der Herr war gegenwärtig. Und er war gegenwärtig in einer Intensität, wie ich das vorher noch nie erlebt habe. Ich hatte den Eindruck, ich müsste ihn sehen können. Er berührte meine Seele. Sein Frieden stillt in diesem Moment alles Fragen und eine nicht erklärbare Hoffnung füllte mich so aus, dass kein Platz mehr für Leid war. Und das war nicht nur an diesem ersten Morgen ohne Monika so. Er berührt mich seitdem jedes Mal, wenn ich zu ihm komme. Er hat Monika zu sich genommen. Sie hatte ihren Lauf vollendet und durfte dorthin gehen, wonach sie sich ihr ganzes Leben lang gesehnt hat. Und jeden Tag länger, den sie für mich hier geblieben wäre, hätte für sie in ihrer Krankheit einen extrem hohen Preis gehabt. Aber den Preis, den ich sozusagen bezahlen musste, weil ich sie verloren hatte, den ersetzte mir der Herr. Er hat die Lücke in mir, den Monika hinterlassen hat, ausgefüllt. Das ist die Weise, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Natürlich kann mir niemand geben, was mir die Liebe meines Lebens bedeutet hat. Allein schon neben ihr zu sitzen, ihre Hand zu halten, von ihr geküsst zu werden, das ist vorbei. Das gibt mir auch der Herr nicht. Aber er hat mir etwas Neues gegeben, eine neue Beziehung zu ihm, ein intensiveres Begegnen, ein ihm so nahe zu sein, dass ich darüber die Zeit vergesse. Er hat mir gegeben, was mein Leben reicher macht als vorher. Das ist seine Weise, mein Leben wieder vollständig, wieder heil zu machen. Das ist der Trost, von dem Gott hier in seinem Wort spricht. Ich habe vorhin gesagt, dass Trost dann Trost ist, wenn er unsere Seele, das Innere, unsere Persönlichkeit erreicht. Und das setzt voraus, dass man mit der Person vertraut sein muss, die man trösten will. So vertraut, wie eine Mutter ihr Kind kennt. Und so wie Gott jeden Einzelnen von uns kennt und weiß, was uns aufrichtet, was uns wiederherstellt. Wenn wir also einen Menschen trösten wollen, dann ist es sehr wichtig, dass wir immer den Heiligen Geist bitten, zu uns zu sprechen und uns erkennen zu lassen, was der andere braucht. Und von unserer Seite her alle Distanz aufzugeben. Wir müssen den anderen an unsere Seele heranlassen, so nah, wie er oder sie es will. Wir müssen dem anderen werden wie eine Mutter. Nachdem wir jetzt, denke ich, so ein Stück weit das Wesen des Trostes verstanden haben, müssen wir uns der nächsten Frage zuwenden. Wen tröstet Gott? Galt diese Zusage aus Jesaja 66 nur Israel vor 2500 Jahren? Oder können wir das heute auch noch in Anspruch nehmen? Handelt es sich um eine allgemeingültige Verheißung oder war es etwas für eine spezielle Situation? Und wenn ja, wenn es auch für uns gilt, wer sind denn die Menschen, die Gott heute damit anspricht? Die erste Frage ist sicher einfach zu beantworten. Zunächst können wir sagen, wenn dieser Vers als Jahreslosung gewählt worden ist, dann können wir davon ausgehen, dass er nicht nur für diese Situation vor 2500 Jahren gegolten hat. Stichhaltiger ist jedoch, dass wir die Bibel insgesamt anschauen können und sehen müssen, dass sie ein einziges großes Zeugnis der Liebe Gottes zu den Menschen ist, die er sich in dieser Welt als Gegenüber geschaffen hat. Und Gottes Ziel mit den Menschen war und ist nie ein anderes, als ihnen nahe zu sein, ihnen beizustehen. Und das Neue Testament ist die frohe Botschaft darüber, dass Gott will, dass alle Menschen seine Kinder werden. Und wenn wir aber seine Kinder sind, dann will er uns auch trösten, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Die zweite Frage ist, wer die Menschen sind, die Gott tröstet. Und die Antwort ist, alle, die von Gott getröstet werden wollen. Jesaja hat damals zum Volk Gottes gesprochen, als es als ganzes Volk mehr oder minder tief in Schuld verstrickt war. Sie hatten sich von Gott abgewendet. Sie hatten angefangen, die Götter der umliegenden Völker zu verehren. Sie waren mit ganz wenigen Ausnahmen taub gegenüber dem Reden Gottes durch seine Propheten. Und die Herrschenden haben die Propheten oft verfolgt und viele von ihnen getötet. Und trotzdem hat Gott sein Volk nicht ausgerottet, sondern ihnen durch das Gericht die Chance gegeben, sich ihm wieder zuzuwenden. Heute würde man sagen, er hat sie auf die harte Tour lernen lassen, weil sie anders nicht kapiert haben, dass sie Gott brauchen. Er wollte, dass sie begreifen, dass sie ohne ihn nicht leben konnten. Er wollte, dass sie sich ihm wieder zuwenden. Und wenn sie sich für ihn wieder geöffnet haben würden, dann konnte er sie auch wieder trösten. Das war sein Plan mit diesem rebellischen Volk. Jeder, der sich Gott voller Erwartung zuwendet, den tröstet er auch. Ich will euch trösten, wie eine Mutter getröstet. Was können wir aus dieser Verheißung nun für uns heute im Jahr 2016 mitnehmen? Welche Bedeutung hat dieser Vers für uns und vielleicht auch durch uns für andere? Mir sind drei wichtige Grundsätze bewusst geworden, die ich immer wieder erkennen konnte und erkennen kann, wenn Gott tröstet. Der erste Grundsatz ist: Gottes Trost kennt keine Vorbehalte. Könnt ihr euch vorstellen, dass eine Mutter erst einmal anfängt, mit einem Kind zu diskutieren, wenn es weint, zu ihm kommt und Trost braucht? Vielleicht so in der Weise: Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht so schnell rennen? Selber schuld, wenn du jetzt hingefallen bist. Na, sieh zu, ob du jemanden findest, der sich um dich kümmert. Kann ich mir nicht vorstellen. Und selbst wenn es solche, wie würde man sagen, Rabenmütter geben sollte, Gott ist niemals so. Gott ist noch liebevoller und vollkommener als die beste Mutter, die es auf der Erde gibt. Gott fragt nicht, Gott sortiert nicht, warum ein Mensch Trost braucht. Er lässt sich nicht einmal davon beeinflussen, ob die Situation, in der wir gerade sind, weil wir Trost brauchen, unsere eigene Schuld ist. Er sieht nur den Menschen, er sieht sein geliebtes Kind, für dessen Heil und Leben er seinen eigenen Sohn hat sterben lassen. Und wenn jemand Trost braucht, wird Gott ihn trösten. Und alles andere ist in diesem Moment bedeutungslos. Gott will trösten. Und wenn du getröstet bist, dann können wir auch weitersehen. Unser Gott ist allmächtig, aber er benutzt seine Machtposition nie, um irgendetwas zu bewegen. Das bei uns beliebte Spielchen "wenn, dann" ist eine Erfindung des Bösen, um uns zu manipulieren. Aber Gott manipuliert uns nicht. Er liebt uns. Du kommst zu ihm und brauchst Trost, dann tröstet er dich. Sein Trost hängt nur von dem ab, was du brauchst. Gottes Trost kennt keine Vorbehalte. Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Der zweite Grundsatz: Gottes Trost ist uneingeschränkt. Wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die Trost brauchen, dann geht es uns oft so, dass wir zwar versuchen zu trösten, aber wir können nur hoffen, dass die anderen wirklich getröstet werden. Und vermutlich habt ihr es auch als Trostbedürftige schon erlebt, dass ihr niedergeschlagen, traurig oder in eurer Seele verletzt wart und euch nach Trost gesehnt habt, aber andere, die sich um euch bemüht haben, konnten euch nicht wirklich trösten. Unsere Möglichkeiten sind oft nur zu begrenzt und eingeschränkt. Vielleicht, weil wir einander nicht wirklich verstehen, vielleicht, weil unsere Liebe zueinander nicht richtig da ist oder weil wir gar kein echtes Mitgefühl haben. Mir geht es immer wieder so, dass ich meinem Gegenüber aus tiefstem Herzen helfen möchte, aber ich fühle mich buchstäblich hilflos. Ich kann mich zu dem anderen dazusetzen, seine Hand halten, mit ihm weinen, aber ich spüre, dass ich nicht das habe, was seine Seele hell werden lässt, was ihn mit Frieden füllt. Und das ist der Moment unseres Gottes. Was ich dann tun kann, ist, meinen Vater im Himmel zu bitten, dass er kommt und seinen Trost austeilt. Er kennt diesen Menschen, der Trost braucht, ganz genau. Er weiß, was ihm fehlt, wo es ihn schmerzt. Und Gottes Trost ist nie zu klein. Er füllt allen Mangel unserer Seele aus. Er ist uneingeschränkt. Gott kann jeden trösten. Er weiß, was tröstet. Und ihm steht alles für seinen Trost zur Verfügung. Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und der dritte Grundsatz: Gottes Trost ist vollkommen. Das ist vielleicht der beeindruckendste Aspekt des Trostes, den Gott uns gibt. Wenn wir trösten, kurieren wir meist an den Symptomen. Ihr kennt alle solche Begebenheiten mit Kindern. Ein Kind fällt hin, es ist nicht wirklich was passiert, aber es weint. Dann bieten wir ihm ein Stück Schokolade oder ein Bonbon an und es hört sofort auf, wenn es das bekommen hat. Und es zieht strahlend von dannen. Es ist scheinbar getröstet, aber in Wirklichkeit ist es nur abgelenkt worden. Wir trösten einander, aber wenn wir dann wieder allein sind und uns wieder bewusst wird, was geschehen ist, dann kommt oft der Jammer zurück und wir sind erneut trostbedürftig. Aber wenn Gott tröstet, dann wird unsere Seele heil. Die Erinnerung an das, was uns trostbedürftig macht, ist nicht ausgelöscht. Aber die Macht der Erinnerung ist gebrochen. Die Wunde ist geheilt. Ich habe das im Laufe meines Lebens schon mehrfach erfahren dürfen und besonders deutlich beim letzten Mal nach Monikas Tod. Mir haben etliche gesagt, dass man nach ein paar Wochen, wenn noch alle anstehenden Aufgaben und Dinge, die erledigt werden müssen, abgeschlossen sind, dann käme so ein Loch der Traurigkeit, in das man fallen würde. Und ich habe von anderen gehört, dass man Trauerarbeit leisten muss, um über den Verlust hinwegzukommen. Ich habe offensichtlich dieses Loch verpasst. Und Trauerarbeit? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. In dem ersten Jahr nach Monikas Tod habe ich mich sogar manchmal gefragt, ob ich was falsch mache oder ob ich Monika nicht wirklich geliebt habe, weil diese angedrohte Trauer nicht spürbar geworden ist. Aber ich habe Monika wirklich geliebt und ihr Verlust hat eine Bresche in mein Leben gesprengt. Doch Gott hat getröstet. Gott hat getröstet. Er hat mich auf seine vollkommene Weise getröstet. Sein Trost überwindet alles Leid. Und sein Trost hat Bestand. Gottes Trost ist vollkommen. Ich komme zum Schluss. Mit Jesaja 66, 13 können wir eine Zusage Gottes für unseren Alltag mit auf den Weg durch dieses Jahr nehmen. Eine Zusage, die uns an eine Hilfsquelle erinnern will, die das Leben leichter macht. Unser eigenes Leben, aber auch das Leben anderer Menschen, mit denen wir verbunden sind und deren Ergehen uns am Herz liegt. Wenn Umstände über uns hereinbrechen, die das Leben schwer und uns trostbedürftig machen, dann sind wir diesen Umständen nicht ausgeliefert. Gott ist bereit, uns beizustehen, um uns auf seine vorbehaltlose, uneingeschränkte und vollkommene Weise zu trösten. Er verspricht nicht, unsere Schwierigkeiten aufzulösen oder uns aus ihnen herauszuholen. Aber auf eines können wir uns verlassen. Wenn wir uns ihm zuwenden, uns nach seinem Trost ausstrecken, dann wird er unsere Seele berühren, sie wieder aufrichten, stark und bereit machen, nach vorne zu schauen und weiterzugehen in dem Bewusstsein, mein Gott bleibt bei mir. Gott wird uns trösten, denn er spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Amen. Danke, Herr Jesus, dass wir jetzt hier in dieser engen Gemeinschaft mit dir stehen, dass du zu uns redest, dass du uns berührst. Und danke, Herr, dafür, dass du mit uns gehst. Und wir stehen jetzt vor dir und deinem Thron und strecken uns dir entgegen und wollen dir unser Herz hinhalten und bitten dich, dass du uns segnest, dass du uns erfüllst mit dem, was jeder Einzelne von uns braucht. Herr, dass deine Liebe mit uns geht und dass dein Friede uns ausfüllt. Danke, Herr, dass wir uns unter deinen Segen stellen dürfen. Dem aber, der über alles hinaus in noch weit höherem Maße zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis zu allen Geschlechtern, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.